SRF 3.
Microsoft gibt den größten Stellenabbau seiner Geschichte bekannt. Jeder siebte Arbeitsplatz weltweit ist betroffen. Im Nahen Osten ist die Situation weiter aufgeheizt. Die Hilfswerke sprechen von einer katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen. Die Schweiz gibt der Schwester von Syriens Machthaber Assad einen Korb. Sie darf weiterhin nicht einreisen und nicht an ihre Konti. Das Wetter bleibt, wie es war. Auch morgen gibt's viel Sonne und es wird bis zu 34 Grad heiß. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Vielleicht haben Sie einen Computer mit Windows zu Hause. Dann kennen Sie bestimmt diesen Klang. Herunterfahren heißt das und das muss, das war jetzt nicht dieser richtige Ton, aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie kennen diesen Ton. Herunterfahren heißt er und das muss jetzt auch der Hersteller von Windows tun, die Firma Microsoft. Sie streicht weltweit 18.000 Arbeitsplätze oder anders gesagt 14% aller Stellen. Aber nicht hauptsächlich wegen der Computer, sondern weil Microsoft vor wenigen Monaten den Handyhersteller Nokia übernommen hat. Die Details von Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Er sei ein ruhiger, besonnener Mensch, heißt es, Satya Nadella. Erst seit Februar ist er Chef von Microsoft und schon greift er knallhart durch. So wie keiner seiner beiden Vorgänger, weder Firmengründer Bill Gates noch dessen Nachfolger Steve Ballmer. Nadella hat die Belegschaft in den vergangenen Wochen zwar schon auf einen Stellenabbau vorbereitet. Was er heute via E-Mail angekündigt hat, übertrifft nun aber die schlimmsten Befürchtungen. Jeder siebte der 127.000 Angestellten muss gehen. Das ist der größte Abbau in der fast 40-jährigen Geschichte von Microsoft. Der Konzern mischt zwar noch vorne mit in seinem angestammten Geschäftsbereich mit dem Betriebssystem Windows und Computerprogrammen und verdient damit viel Geld. Noch, denn der Pionier der PC-Zeit hat den Anschluss an die mobile Welt verloren. Internetkonzerne wie Apple und Google laufen Microsoft zunehmend den Rang ab. Nadella ist denn auch mit dem Ziel angetreten, Microsoft fit zu machen für die Online-Zukunft. Deshalb kaufte er erst vor wenigen Monaten die Handysparte des angeschlagenen finnischen Nokia-Konzerns für über 7 Milliarden Dollar. 25.000 Leute wechselten den Arbeitgeber. Nun setzt Nadella vor allem hier an. Jeder zweite Angestellte muss gehen. Die frühere Handysparte von Nokia soll kleiner und agiler werden. Es soll weniger Hierarchiestufen geben. In welchen Ländern wie viele Stellen abgebaut werden, ließ Nadella offen. So bleibt ungewiss, ob auch in der Schweiz Arbeitsplätze gefährdet sind. Hierzulande beschäftigt der US-Konzern rund 600 Leute, vor allem im Marketing und im Vertrieb.
Russland ist verärgert, und zwar über die Sanktionen der EU und der USA. Wir sprechen über Moskaus harsche Worte mit unserem Korrespondenten, gleich nach den weiteren Nachrichten des Tages mit Miriam Knecht.
Im Gazastreifen haben UNO-Mitarbeiter in einem ihrer Gebäude ein Waffenversteck palästinensischer Extremisten gefunden. Es handelt sich um etwa 20 Raketen, die in einem leerstehenden Schulgebäude versteckt worden seien, teilt das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge auf seiner Website mit. Meldungen, wonach die Hamas und Israel einen umfassenden Waffenstillstand ab morgen früh vereinbart hätten, wurden inzwischen von beiden Seiten dementiert. Die Ukraine beschuldigt Russland, ein Kampfflugzeug der ukrainischen Armee abgeschossen zu haben. Das Flugzeug habe sich gestern Abend über ukrainischem Territorium befunden und sei von einem russischen Jet angegriffen worden, sagte ein Sprecher des ukrainischen Rates für Sicherheit und Verteidigung. Russland habe die Ukraine dadurch stark provoziert. Das russische Verteidigungsministerium bestritt den Abschuss und nannte den Vorwurf absurd. Die Schwester des syrischen Machthabers Assad darf weiterhin nicht in die Schweiz einreisen und ihr Vermögen bleibt blockiert. Das Bundesverwaltungsgericht hat es abgelehnt, die Sanktionen gegen Bushra al-Assad aufzuheben. Dadurch würde ein Schlupfloch für weitere Mitglieder der Familie Assad geöffnet, so die Richter. Bushra al-Assad lebt mit ihren 5 Kindern in Dubai. Sie kritisierte, die Sanktionen verstießen gegen ihre Grundrechte und die Eigentumsgarantie. Der Vorschlag des Bundesrats für ein neues Laserpointer-Gesetz stößt auf Kritik in der Vernehmlassung. Ein Verbot der Laserpointer wird zwar als nötig erachtet, doch der Gesetzesentwurf sei zu wenig griffig und wähle einen falschen Ansatz, lauten die Vorwürfe von verschiedenen Parteien und Interessensgruppen. In der Schweiz werden fast alle zwei Tage Piloten, Lokführer und Polizisten sowie auch Tram- und Busfahrer durch Laserpointer geblendet. Die Strahlen können Augen und Haut verletzen. Ein US-Bundesgericht hat die Todesstrafe in Kalifornien für verfassungswidrig erklärt. Viele Todesurteile würden in diesem Bundesstaat nie umgesetzt, deshalb sei die Strafe willkürlich, so der Richter. Sie habe ihre Wirkung verloren. Ein Mann hatte geklagt, dessen Hinrichtung bereits mehrfach verschoben worden war. Das Bundesgericht hob das Urteil gegen ihn nun auf, weil es unklar sei, ob der Verurteilte je mit einer Hinrichtung rechnen könne. In Kalifornien wurden gemäß amtlichen Angaben seit 1978 900 Todesurteile verhängt, 13 davon wurden umgesetzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.582 Punkten, minus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.21,41 gehandelt und der Dollar zu 89,82 Rappen.
Info 3 Abend.
5 Stunden lang, so war es ausgehandelt, schwiegen heute die Waffen im Nahen Osten oder mindestens fast. Die kurze Atempause war von der UNO gefordert worden, um den Menschen im Gazastreifen die Gelegenheit zu geben, sich mit den Nötigsten einzudecken. Nach Ablauf der 5 Stunden flogen wieder die Raketen. Philipp Scholkmann, heute wurde offenbar über eine umfassende Waffenruhe ab morgen, was immer das heißt, verhandelt. Weiß man da mehr? Wird da etwas daraus oder eher nicht?
Noch hat niemand einen Durchbruch bekannt gegeben. Das ist das Einzige, was sicher ist. Aber man hat den Eindruck heute Abend, dass beide Seiten einen Ausweg aus der Eskalation suchen. Und es laufen offensichtlich intensive Gespräche unter ägyptischer Vermittlung. Aber wie gesagt, ein klares Bekenntnis zu einer Waffenruhe haben wir nicht. Und noch wird geschossen von beiden Seiten nach dieser kurzen humanitären Waffenruhe heute Mittag.
Was ist denn das Schwierige bei diesen Verhandlungen? Über was wird da gestritten?
Die Hamas will nicht einfach bedingungslos diese jüngste blutige Auseinandersetzung mit Israel beenden. Sie hat eine Reihe von Forderungen, aber die wichtigste ist offensichtlich, dass die Wirtschaftsblockade im Gazastreifen aufhört oder doch gelockert wird. Diese Blockade, die seit Jahren jede ökonomische Entwicklung in dem Palästinensergebiet verhindert. Israel aber sagt, ein Ende der Blockade sei nur möglich, wenn es die Sicherheit zulasse. Und Ägypten war bisher auf der Seite Israels. Ich denke, da liegt der Knackpunkt in allen Verhandlungen.
Hilfswerke sprechen von einer katastrophalen humanitären Lage in den Palästinensergebieten. Was wissen Sie darüber?
Man muss zwei Sachen unterscheiden, was den Gazastreifen betrifft. Das Leid, das diese jüngste Runde der Gewalt ausgelöst hat, mit mehr als 230 Toten allein im Gazastreifen, eben nicht nur militante Islamisten, sondern offensichtlich auch viele unbeteiligte Frauen und Kinder. Es gibt inzwischen offenbar auch Engpässe bei der medizinischen Versorgung. Das andere längerfristige Problem ist die tiefe politische und wirtschaftliche Krise. Der Gazastreifen wird von einer islamistischen Bewegung mit harter Hand kontrolliert, der Hamas eben, und gleichzeitig von seinen Nachbarn wirtschaftlich abgeschnürt, weil diese Hamas terroristisch sei. Die Leute können nicht raus, weder Richtung Israel noch Richtung Ägypten. Alle Grenzen sind praktisch zu, es ist eng, sauberes Wasser ist knapp, es gibt nur wenige Stunden Strom und ein großer Teil der Bevölkerung lebt in Armut und sehnt sich nach nichts mehr als ein bisschen Normalität. Das habe ich im Gazastreifen immer wieder gehört.
Besten Dank, das waren Informationen von unserem Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann.
Info 3 Abend.
Любые санкции – это зло.
Jede Art von Sanktionen sind etwas ganz Übles, sagte Russlands Regierungschef Medvedev heute vor den Medien. Moskau reagiert verärgert auf den Westen, der nun also den Druck auf Russland wegen der Ukraine-Krise verschärft. Gestern haben die USA, heute die EU, weitere Wirtschaftssanktionen beschlossen. Die USA nehmen den russischen Erdölriesen Rosneft und den Hersteller von Kalaschnikows in die Zange. Und die EU hat diverse Unternehmen und Oligarchen im Visier, nannte aber noch keine Namen. Regierungschef Medvedev warnte weiter heute. Die internationale Erfahrung zeigt, dass derartige Maßnahmen noch nie ein Land zu einer anderen Haltung zwingen konnten. Ich bin nun verbunden mit Peter Gisling in Moskau. Peter Gisling, hat Medvedev recht mit dieser Aussage?
Ja, man muss sagen, vor allem die Amerikaner, um die ging es jetzt heute an der Regierungssitzung, die behaupten natürlich, man habe sehr darauf geachtet, dass die Sanktionen russische Unternehmen treffen, also Firmen, die direkt oder indirekt mit den Unruhen in der Ukraine zu tun hätten und möglichst weniger wichtig seien für Geschäftspartner eben in der EU oder für amerikanische Firmen. Aber natürlich mit solchen Sanktionen kommen Geschäftskontakte tatsächlich zum Einfrieren und das trifft dann meist alle Beteiligten, also auch die Gegenseite. Insbesondere dann, wenn Russland nun allenfalls als Reaktion seinerseits Sanktionen gegenüber amerikanischen oder europäischen Firmen beschließen sollte.
Es ist ja klar, dass auf diese Sanktionsbeschlüsse nun harsche Worte aus Moskau kommen. Wie ernst nimmt denn die Regierung die Angelegenheit?
Ernst, sehr ernst, da bin ich mir sicher, weil diese amerikanischen Sanktionen, vor allem die gestern Abend bekannt geworden sind, die europäischen sind noch nicht im Detail bekannt und vielleicht eben auch die EU-Sanktionen, die dann kommen werden, eben wirklich wichtige Teile der russischen Wirtschaft und der politischen Elite rund um Präsident Wladimir Putin treffen werden. Der Kurs des russischen Rubels, der ist bereits heute gefallen und die Beschlüsse in den USA vor allem auch, die haben sich negativ auf den russischen Aktienindex ausgewirkt. Angesichts der ohnehin nicht rosigen wirtschaftlichen Situation Russlands, Russland steuert auf eine Rezession zu und auch der zusätzlichen Kosten beispielsweise, die mit der Krim-Annexion auf die russische Staatskasse zukommen, können diese Sanktionen aus den USA und aus Brüssel Russland tatsächlich ganz arg zurückwerfen. Das ist man sich bewusst in der russischen Regierung und das hat man heute meines Erachtens bei der Fernsehübertragung von der Regierungssitzung mit Ministerpräsident Medvedev auch von den Gesichtern der anwesenden russischen Minister ablesen können.
Und was für eine russische Reaktion könnte auf diese Sanktionen folgen?
Nun, vor allem Obama, der hat gestern nochmals gesagt, er hoffe natürlich, dass Putin endlich Abstand nehmen werde von der verdeckten Unterstützung der militanten Freischärler in der Ostukraine. Ich habe allerdings Mühe, mir vorzustellen, dass sich Putin nun wegen dieser Sanktionen in die Knie zwingen lassen wird. Vielleicht wird sogar, aber das ist eine Mutmaßung, das Gegenteil der Fall sein. Es ist jedenfalls denkbar, dass sich Putin sagen könnte, na ja, die Zuwendung des Westens, die habe ich jetzt verspielt und verloren. Jetzt lasse ich mich nicht mehr davon abhalten, ganz direkt beispielsweise auch militärisch in der Ostukraine zu intervenieren. Putin, so denke ich, will jedenfalls möglichst mitentscheiden, wie die künftige politische und wirtschaftliche Situation im Osten des Nachbarlandes, also der Ukraine, aussehen wird. Das hat er in den letzten Wochen und Monaten sehr unmissverständlich deutlich gemacht. Ob ihn nun die Sanktionen hier zu einer Umkehr zwingen werden, das ist im Moment eine sehr, sehr offene Frage.
Besten Dank, das war Peter Giesling aus Moskau. Und das war Info 3. Im Studio heute war Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.